Ihr Lieben, vor einem Jahr wurde ein Anschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo verübt. Mehrere Mitarbeiter wurden von Islamisten erschossen. Die hatten sich über die veröffentlichten Mohammed-Bilder geärgert. Tausende gingen damals auf die Straße, um dem Terror die Stirn zu bieten. T-Shirts mit dem Slogan „Ich bin Charlie“ wurden zum Kassenschlager. Einige Wochen später erschien umjubelt eine neue Ausgabe von Charlie Hebdo. Dieses Mal kam nicht nur Mohammed schlecht weg, es wurden auch abscheuliche Karikaturen von Jesus gedruckt. Seitdem ist es mit meiner Solidarität für Charlie vorbei. Natürlich tun mir die ermordeten Menschen leid, aber der Verlag scheint nichts aus seinen Fehlern gelernt zu haben. Bilder können gefährlich sein. Sie können verletzen und heilen. Sie können uns binden und befreien. Sie bringen uns zum Weinen und zum Lachen. Darum sollten wir mit ihnen vorsichtig und wohlüberlegt umgehen. Gott sagt uns dazu in seinem zweiten Gebot: Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein Eifersüchtiger, ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen hin. Bereits vor 50 Jahren wurde das optische Zeitalter eingeläutet. So leben wir heute mit Bildern aller Art. Auf den Schränken stehen Fotos von Menschen, die uns viel bedeuten. An unseren Wänden hängen Naturschönheiten. In unseren Gemeinden betrachten wir Kreuze. Wir schauen uns Bilder in Zeitschriften oder im Fernsehen an. Wir verschaffen uns im Internet einen Überblick. Wir werden mit Bildern überflutet. Aber nicht nur äußere Bilder machen uns zu schaffen. Es gehört inzwischen zu unserem Wesen, dass wir ständig auch innere Bilder erzeugen. Wir illustrieren alle unsere Gedanken mit Bildern. Das gilt auch für unsere Vorstellungen von Gott. Sie sind mit inneren Bildern verknüpft, ob wir das nun wollen oder nicht. Für den einen ist Gott wie ein Polizist, ein anderer sieht in ihm einen König, ein dritter nennt Gott Vater. Und ein vierter erschrickt darüber, weil er selbst einen schrecklichen Vater zu Hause hatte. Ja, es gibt in unseren Köpfen ganz viele Bilder von Gott und wir brauchen sie, um unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Aber manchmal behindern sie uns auch. Sie werden für unseren Glauben gefährlich. Zum Beispiel erstens, wenn sie Gottes Wesen einschränken. Wir sagen ja manchmal, dass wir uns ein Bild von etwas gemacht haben. Damit drücken wir aus, dass wir unsere Meinung gebildet haben. Wir haben uns festgelegt. Viele Menschen gehen so auch mit Gott um. Sie sagen, an einen Gott, der Kriege zulässt, kann ich nicht glauben. Oder, wir kommen doch alle in den Himmel, denn Gott ist so lieb, der tut doch keinem was. Beide Gottesbilder halten seit Jahren Tausende vom wahren Glauben an Gott ab. Der allmächtige Gott ist vielen eine Nummer zu groß. Und der liebe Gott ist für die meisten einfach zu wenig. Darum sagt Gott, fertige dir kein Gottesbild an. Sorg dafür, dass dein Gottesbild niemals fertig ist. Denn du hast mit dem Gott zu tun, den aller Himmel nicht fassen können. Diese Weisheit stammt von König Salomo. Als er den Tempel einweihte, stellte er fest, siehe der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen, Herr. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? In der Theologie spricht man davon, dass Gott totalita alita ist. Das klingt schon geheimnisvoll und das soll es auch sein. Gott will ein Geheimnis sein. Er will ganz anders sein. Er ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wie schmerzlich es für Gott ist, wenn wir ihn auf ein Bild festlegen, musste Mose erkennen, als er mit den 10 Geboten vom Berg Sinai zurückkam. Mose hielt die Tafel in der Hand und das Volk tanzte um das goldene Kalb und betete es an. 40 Tage lang hatten die Israeliten vergeblich auf Mose gewartet. Auch von Gott hatten sie in dieser ganzen Zeit nichts gehört und gesehen. Da haben sie sich ein Gottesbild gefertigt, an dem sie sich festhalten konnten. Ich glaube nicht, dass sie sich einen ganz neuen Gott schaffen wollten. Sie nannten das Kalb ja den Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Sie legten Gott aber auf dieses Bild fest. Sie machten ihn den anderen Göttern gleich, denn die Nachbarvölker beten Stiere aus Holz und Stein an. Gott war so traurig darüber, dass er am liebsten allein mit Mose neu angefangen hätte. Er war so zornig, dass er fast das ganze Volk mit einem Schlag vernichtet hätte. Doch Mose konnte Gott umstimmen, denn er ist ja auch der Barmherzige. Für das Judentum ist dieses zweite Gebot daher bis heute ein ganz zentrales Gebot. Auch der Islam kennt kein wichtigeres Gebot als dieses Bilderverbot. An Charlie Hebdo erkennen wir, wie ernst es ihm damit ist. Und wie ist das bei uns? Auch in den christlichen Kirchen gab es immer wieder Bilderstürme. So wurden in der Ostkirche im 7. Jahrhundert alle Bilder von Gott zerstört. Erlaubt blieben nur Ikonen, die Jesus oder die Heiligen abbilden. Ich habe euch hier mal eine Ikone mitgebracht. Als die Menschen durch Martin Luther anfingen, ihre Bibel zu lesen, meinten einige, sie müssten alle Bilder aus den Kirchen entfernen. 1521 hielt Luther vergeblich etliche Predigten gegen diese Bilderstürmer. Johannes Calvin sah das von vornherein anders. Er verzichtete in seinen Gemeinden auf jegliche Bilder. Und weil wir aus seiner Tradition stammen, sahen unsere Gemeindehäuser deswegen viele Jahrzehnte schmucklos aus. 1999, bei unserer Renovierung hier, hat sich das geändert. Wir haben dieses Relief von Andreas Felger aufgehängt. Es soll uns auf Gott und auf den Gottesdienst einstimmen. Und die Frage ist, was du in diesem Bild siehst. Jedes Jahr führe ich etliche Schulklassen durch unser Gebäude und ich frage die Schüler natürlich auch gerne, was sie in diesem Bild sehen. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie ein und dieselbe Antwort gehört. Manche sehen hier Jesus, der auf den Wellen geht. Andere erkennen Maria, die die Herrlichkeit Gottes sieht. Manche freuen sich über den Engel, der ihnen entgegenstrahlt. Und manche sehen sogar ein Stück vom Himmel. Selbst der Künstler hat sich nicht festgelegt mit dem, was er darstellen wollte. Und das ist gut so. Denn dadurch ist das, glaube ich, ein Bild, das dem Herrn gefällt. Gott wird hier nicht festgelegt und wir beten dieses Relief ja auch nicht an. Interessanter ist es da schon mit dem anderen Bild, das wir hier vorne sehen, das Kreuz. Wir sehen darin ein wichtiges Symbol unseres christlichen Glaubens. Aber ich hoffe, dass wir immer, wenn wir dieses Kreuz sehen, auch wissen, dass Jesus nicht an diesem Kreuz geblieben ist. Er ist so viel größer. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Jesus ist das wahre Ebenbild Gottes. Und wenn du Gott begegnen möchtest, dann solltest du dir das ganze Leben von Jesus ansehen. Es trägt bei jedem Schritt sozusagen den Stempel Gottes. Es ist ein von Gott handsigniertes Bild. Darum sagt Jesus auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dabei kommt es nicht so sehr auf sein Aussehen an. Wir erkennen Gott vor allem an den Worten, die Jesus sprach. Wir kommen Gott näher durch das, was Jesus tat. Und wir begegnen Gott, indem wir wie Jesus Papa zu Gott sagen. Dieses Vaterbild drückt ganz viel Vertrauen aus. Es legt Gott nicht fest. Es lädt uns ein, uns für ihn zu öffnen, damit wir uns ihm ganz anvertrauen. Mir hat Jesus jedenfalls damit ganz viel geholfen, Gott noch einmal auf eine neue Art zu begegnen. Ich habe ihn jahrelang als Freund und König und Herrn angebetet, aber ihn Vater nennen zu können, das war nochmal ein ganz wichtiger Schritt für meinen Glauben. So halten wir fest, dass es nicht falsch ist, Bilder von Gott zu haben. In unseren Köpfen sind sie sowieso drin. Aber auch zu Hause und in unseren Gemeinden dürfen wir Bilder verwenden, solange wir sie nicht als Gott verehren und uns damit festlegen. Das heißt, wir wissen immer, dass Gott größer ist als all diese Bilder hier. Wir erwarten die Hilfe nicht vom Kreuz, sondern von Jesus, der für uns aus Liebe starb. Die zweite Gefahr, vor der uns Gottes Gebot bewahren will, ist, dass Bilder gefährlich werden, wenn sie Menschen abwerten. Gott befiehlt, mach dir überhaupt kein Bild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Aber wir machen uns trotzdem ein Bild von ganz vielen. Wenn ich mit Paaren über ihre bevorstehende Hochzeit rede, gehe ich immer auf diese unselige Gewohnheit ein, dass ein Ehepartner den anderen auf ein Bild festlegen will. Denn wenn erstmal diese unschöne Melodie erklingt, du bist genau wie dein Vater oder du bist genau wie deine Mutter, dann hat der andere kaum noch eine Chance, diesem Bild zu entkommen. Das ist Rufmord. Jeder Mensch trägt von Gott her etwas Geheimnisvolles in sich. Etwas Geheimnisvolles, das wir nie ganz verstehen werden. Darum findet jedes Mal ein Begräbnis statt, wenn wir Menschen auf ein bestimmtes Bild festlegen. Es ist das Begräbnis unserer Möglichkeiten, die wir mit ihm gehabt hätten. Isai ist in der Bibel ein Beispiel, wie wir es nicht machen sollen. Als er erfährt, dass einer seiner Söhne König von Israel werden soll, da bringt er alle seine Söhne zu dem Propheten Samuel. Alle bis auf einen. Seinem jüngsten Sohn David traut er das nicht zu. Den lässt er besser bei den Schafen. Der kleine Kerl soll erstmal erwachsen werden. Er soll sich ein Beispiel an seinen Brüdern nehmen. Da haben einige schon Kriegserfahrung. Auch Samuel gefallen die Jungs echt gut. Doch Gott sagt zu ihm, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. So lässt der Prophet den Jüngsten holen und er salbt ihn zum König. Auch wir sollten unseren Kindern sehr viel mehr zutrauen. Es schadet ihnen, wenn wir sie vorzeitig auf bestimmte Bilder festlegen. Wenn wir sagen, aus dir wird nie was, dann können wir uns vorstellen, dass das nicht besonders förderlich ist für die Entwicklung unseres Kindes. Aber so gibt es noch viel mehr Sätze, die sich wie Flüche in unsere Seele brennen können. Und Jesus sagt nicht umsonst, dass jeder, der seinen Bruder Idiot nennt, ihn damit tötet und die Konsequenzen zu tragen hat. Auch die Bilder, die wir uns durch die Medien von Flüchtlingen machen, sind in der Regel abwertend. Es sind doch nicht alle Menschen eines Landes gleich. Lern doch erstmal ein paar Afghanen, Syrer oder Irakis kennen. Nicht zuletzt verweisen manche auch auf das zweite Gebot, wenn es darum geht, ob das Klonen von Menschen erlaubt werden soll oder nicht. Manche möchten sich ja gerne Menschen züchten, die keine Krankheiten oder Behinderungen mehr an sich tragen. Doch damit legen sie den Menschen auf ihr Perfektionsideal fest. Und wehe dem, der diesem Ideal nicht entspricht. Ich glaube nicht, dass der Mensch sich einfach durch den Eingriff in die Gene formen lässt. Er braucht doch auch Liebe und Geborgenheit, um in die Gestalt hineinzuwachsen, die Gott sich von ihm gemacht hat. Und wenn jemand Gott in sein Leben hineinlässt, das erleben wir doch auch in unserer Gemeinde, dann beginnt der Heilige Geist, ihn zu verändern. Wie schön wäre es daher, wenn wir andere nicht mehr nach den Erfahrungen beurteilen, die wir mit ihnen gemacht haben. Besser ist es, auf Gottes Möglichkeiten mit ihnen zu vertrauen. Die dritte Gefahr, vor der uns Gottes Gebot bewahren will, ist, dass Bilder gefährlich werden, wenn sie unsere Seele manipulieren. Es gibt Bilder, die setzen sich so tief in unserer Seele fest, dass sie unser Leben ganz stark beeinflussen. Sie machen uns krank, sie ängstigen uns, sie stürzen uns in Depressionen. Ich habe von einem jungen Mädchen gehört, das in der Schule im Sexualkundeunterricht genötigt wurde, einen Film über eine Entbindung anzusehen. Das ist normalerweise nicht so schlimm, aber sie hatte zu Hause überhaupt noch nicht viel ferngesehen und war so etwas nicht gewohnt. Dieser Film schockierte sie so sehr, dass sie sich nicht mehr als junge Frau annehmen konnte. Sie wollte nie Kinder bekommen. Oder denken wir an pornografische Bilder, vor denen wir uns heute kaum schützen können. Wie viele Männer werden durch diese Bilder Tag für Tag in ihrem Verhältnis zum anderen Geschlecht manipuliert? Ein Missionar, der unter Seemännern arbeitet, erzählte mir, was für katastrophale Folgen das hat. Monatelang ziehen sich die Männer auf hoher See pornografische Filme rein. Und wenn sie dann mit ihren Frauen wieder zusammentreffen, dann müssen sie diese Bilder an ihren Frauen ausleben. Für die Frauen ist das schrecklich und demütigend. Eigentlich freuen sie sich auf ihre Männer, aber so wollen sie auf keinen Fall mit ihnen zusammenbleiben. Es ist sehr schwer, solche Bilder wieder loszuwerden. Sie setzen sich in unserer Seele fest. Aber wir können uns im Namen Jesu von ihnen lossagen und Befreiung erleben. Denn auch hier gilt, dass Jesus größer ist als alles andere. Und wenn du jetzt spürst, dass du solch ein Befreiungsgebet brauchst, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst zu jemandem gehen, der ein Namensschild trägt. Das sind alles Leute, die dir gerne helfen und für dich beten. Die vierte Gefahr, vor der uns Gottes Gebot bewahren will, ist, dass Bilder gefährlich werden, wenn sie aus okkulten Bereichen stammen. Horoskope, Handlinienlesen, Tarotkarten und Voodoo-Zauber erfreuen sich immer wieder neuer Beliebtheit. Die Mächte, die dahinter stehen, sind aber keinesfalls so harmlos, wie Puppen und Karten vermuten lassen. Ein Freund von mir wollte nur mal beim Gläserrücken zusehen und wurde dadurch okkult belastet. Er saß nur in der Ecke, während die anderen mit den Geistern Kontakt aufnahmen. Aber ab sofort konnte er nicht mehr beten und auch kaum noch schlafen. Wir haben wochenlang über ihn gebetet, bis diese okkulte Belastung endlich wieder verschwunden war. Solche dunklen Verbindungen sind sehr hartnäckig und bleiben in manchen Familien sogar über mehrere Generationen erhalten. Und da bekommt der Wortlaut des zweiten Gebotes noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Gott sagt, wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Diese Aussage stößt uns toleranten Bürgern in Deutschland natürlich sauer auf. Das klingt ja wie ein Rückschritt ins Mittelalter. Doch schon das Alte Testament zeigt deutlich, dass Gott jeden Menschen nur für seine eigene Schuld zur Rechenschaft zieht. Das, was hier beschrieben wird, ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Eine Familie ist ein Kollektiv. Sie besteht nicht aus lauter Einzelschicksalen. Kinder leiden daher oft auch unter den Folgen der Sünden ihrer Eltern. Wenn Alkohol im Spiel ist, dann ist das meist offensichtlich. Aber nicht selten passiert das auch, wenn wir bestimmten Sternbildern unser Schicksal anvertrauen oder Handlinien mehr vertrauen als unserem Gott. Ich habe sogar schon davon gehört, dass manche Probleme bekamen, weil sie sich einfach eine Figur oder ein Bild aus dem Urlaub mitbrachten. Sie wurden wahrscheinlich mit einem Fluch belegt, der sich dann zu Hause bemerkbar machte. Auch hier kann ich nur empfehlen, mit diesen Sorgen zu jemandem zu gehen. Ein Befreiungsgebet im Namen Jesu kann da Wunder bewirken, denn Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die fünfte Gefahr, vor der uns Gottes Gebot bewahren will, ist, dass Bilder gefährlich werden, wenn wir sie als Gott verehren. Das ist sicher die Auslegung, die dem Wortlaut des zweiten Gebotes am nächsten liegt. Gott befiehlt uns, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen und wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Durch die ganze Bibel zieht sich wie ein roter Faden, dass die Menschen immer wieder darauf reingefallen sind, Dinge anzubeten, die Gott geschaffen hat und nicht ihn selbst. So wurden im Lauf der Menschheitsgeschichte die Sonne, der Mond und die Sterne angebetet. Aber es gab auch immer wieder Menschen, die angebetet werden wollten. Könige und Kaiser forderten ihre Ehrerbietung, sie stellten in ihren Reichen Bilder von sich auf und sie ließen überwachen, dass jeder sich davor niederkniete. Wer es nicht tat, wurde bestraft. Heute wird das immer noch in Nordkorea praktiziert. Ihr seht das auf diesem Bild. Die Christen in diesem Land haben es sehr, sehr schwer. Sie leben in Arbeitslagern und bezahlen mit dem Leben dafür, dass sie nicht vor diesen Statuen niederfallen. In der westlichen Welt haben wir solche Dinge nicht zu fürchten, aber wir werden durch andere Bilder verführt. Der Fußball wirbt um unsere Aufmerksamkeit. Musiker wollen, dass wir ihre Fans werden. Firmen tun alles dafür, dass wir nur noch ihre Produkte kaufen. So kommen Götzen und Idole auch bei uns in den unterschiedlichsten Schattierungen und Preisklassen vor. Manche parken sie in ihrer Garage, andere deponieren sie bei der Bank, einige hocken sich im Wohnzimmer vor sie hin. Leider ist das alles nicht so harmlos, wie es klingt, denn Gott verschärft für diesen Fall seinen Ton, indem er sagt: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein Eifersüchtiger, ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Um uns das Problem klarzumachen, zwängt sich Gott hier in ein zutiefst menschliches Bild. Er spricht von Eifersucht. Weil Gott souverän und konkurrenzlos ist, darf er mit vollem Recht natürlich alleinige Anbetung verlangen. Seine Eifersucht ist berechtigt. Er sucht mit Eifer, was ihm rechtmäßig zusteht. Er will unsere ungeteilte Liebe. Und wenn dir jetzt etwas einfällt, was Gott eifersüchtig macht, dann schreib das doch auf. Und wenn du nachher nach Hause gehst, dann versuch es bitte abzustellen. Denk daran, dass Gott dir verspricht: Wenn mich jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue, und das über Tausende von Generationen hin. Ich finde, dafür lohnt es sich, auch mal auf Dinge und Bilder zu verzichten. Die sechste und letzte Gefahr, vor der uns Gottes Gebot bewahren will, ist, dass Bilder gefährlich werden, wenn wir sie nur mit unseren Augen suchen. Anscheinend sind unsere Augen besonders verführbar. Der Teufel hat ja eine Tür gefunden, durch die er uns immer wieder erreicht. Das war schon bei Adam und Eva im Paradies so. Sie sahen den Baum der Erkenntnis an. Seine Früchte sahen verlockend aus, darum bissen sie hinein. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Seitdem sind unsere Augen für Gottes Sache blind. Aber wir haben heute gelernt, dass Gott uns mit Bildern des Herzens beschenken möchte. Er redet zu dir. Er spricht dich durch die Bibel an und hoffentlich auch durch diese Predigt. Und indem du ihn hörst, beginnst du ihn zu verstehen. Du fängst an, ihn in einer nicht gegenständlichen Art und Weise zu sehen. Es sind nicht unsere Augen im Kopf, die Gott sehen müssen, sie würden ihn selbst dann nicht vertrauen. Es sind unser Herz und unser Verstand, die Gott sehen können, denn der Glaube kommt durch das Hören. Wir könnten hier heute eine wunderbare Heilung erleben und wir könnten uns Ärzte holen, die bestätigen, dass das auf jeden Fall ein Wunder ist. Aber nach 3 Tagen würde es etliche geben, die das als Zufall abtun, wenn unser Herz so bleibt, wie es ist. Darum lade ich dich ein, doch jetzt mal den Augen des Herzens zu folgen und auf Gott damit zu sehen. Der Evangelist Lukas versteht das vorzüglich, mit Worten Bilder zu malen, die uns gut tun. Hör mal hinein und entdecke, welche Bilder von Gott dir Jesus ins Herz malt. Da ist zunächst mal das Bild vom barmherzigen Vater. Er läuft dem verlorenen Sohn entgegen. Er schließt ihn in die Arme. Du darfst zu ihm nach Hause kommen. Dann siehst du das Bild vom Sämann. Er streut Tag für Tag seine gute Saat auf den Acker deiner Seele. Er gibt nie auf. Er hofft immer, dass etwas Gutes bei dir aufgeht. Ja, auch in dir schlummert ganz viel Gutes. Und siehst du die Frau, die die verlorene Drachme in dir sucht? Du hast vielleicht deinen Glauben vor langer Zeit verloren, aber Gott glaubt immer noch an dich. Er gibt dich nie auf. Oder kannst du dir Gott vorstellen, wie er nachts für dich aufsteht? Wie er aufsteht, um dir das zu geben, was du dir dringend wünschst? Er ist dein Freund und Helfer, sagt Jesus. Ja, Gott war immer dein guter Hirte. Er hat dich verlorenes Schaf gesucht. Er hat dich liebevoll auf seine Schultern genommen und mit nach Hause genommen. So spricht Jesus von Gott in Bildern. Er verwendet dabei die Sprache der Liebe, denn das ist die einzige Sprache, in der Bilder von Gott entstehen dürfen, ohne dass sie uns schaden. Und wenn du jetzt gemerkt hast, wie gut dir diese Bilder tun, dann gib doch deinem Herz in den kommenden Wochen mal mehr Raum, auf Gott zu hören. Mach die Augen öfter mal zu und faste, was das Sehen angeht. Es schadet doch gar nichts, den Fernseher mal in der Fastenzeit 6 Wochen lang auszulassen. Du wirst merken, das wird dir eine ganz neue Welt eröffnen. Du wirst womöglich in der Bibel die Herrlichkeit des Herrn entdecken und du wirst hoffentlich das Ebenbild des unsichtbaren Gottes mit deinem Herzen sehen. Denn Jesus sagt, Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist. Und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Und das wollen wir nun tun. Wir wollen miteinander zu diesem wunderbaren Gott beten und uns vor ihn stellen und mit den Augen des Herzens erkennen, wie wunderbar er zu uns ist. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich uns vorstellst in der Bibel mit Bildern, die uns gut tun. Danke, Herr, dass du der gute Hirte bist, der uns durch unser Leben begleitet hat. Danke auch, dass du immer wieder eine gute Saat in uns ausstreust, auch an diesem Morgen. Danke für das, was wir aus diesem Gottesdienst mitnehmen dürfen, auch an Bildern von dir. Herr, und wir bitten dich, dass du auch all die falschen Bilder aus uns herausnimmst, dass du uns in den kommenden Wochen wirklich Heilung schenkst, dass du all diese Bilder, die sich in unserer Seele festgesetzt haben und die uns zerstören, wegnimmst. Ja, wir bitten dich, leg du deine segnenden und heilenden Hände da auf uns und bewahre uns auch vor den Bildern, die uns immer wieder von dir wegziehen wollen. Ja, wir bitten dich, nimm du uns an deine Hand und lehre uns, auch mit den Augen und mit unseren Ohren wirklich verantwortlich umzugehen. Und wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, dass du uns mit deinen Geboten guttun willst und uns immer wieder auf den richtigen Weg zurückbringst. Amen.